Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova. Und aus Köln zugeschaltet ist Matthias von Hellfeld. Ich muss leider immer noch feixen. Hallo Matthias.
Ja, dann mal schön.
Genau, Thema heute Bob Dylan, der sehr wichtig zu sein scheint, sonst würde es keine Sendung darüber geben, aber über den ich so wenig weiß, dass ich seinen Nachnamen D-I-L-L-O-N geschrieben habe. Matthias allerdings sagt, über den gibt's viel zu erzählen.
Ja, also das weist dich wirklich als Banausen aus, zumindest was die Musik angeht.
Ich weiß, weil ein Musiker hat Musikgeschichte geschrieben, Knocking on Heaven's Door und so, aber das ist ja...
Er ist prägend für eine ganze Generation von Musikern. Er ist Bindeglied zwischen großer Literatur und Folk-Music. Er ist Singer-Songwriter, würde man heute sagen. Er hat Menschen auf die Schiene gesetzt und beeinflusst, wie Wolfgang Niedecken zum Beispiel, der gerade jetzt ein Buch über ihn geschrieben hat, das sehr lesenswert ist. Das ist so eine Art Roadtrip durch Amerika auf der Suche nach Bob Dylan. Der hat ihn auch ein paar Mal getroffen. Mhm. Und Bob Dylan hat tatsächlich einen mehrfachen Nimbus. Einerseits ist er so ein ganz lässiger amerikanischer Typ, ein bisschen schnoddrig, ein bisschen arrogant, ein bisschen ist mir alles scheißegal, ich bin eh der Beste. Mhm. Da gibt es wunderbare Beschreibungen von diesem Mann, von Jean Baez, die mal eine Zeit lang mit ihm liiert war. Das ist die andere berühmte Singer-Songwriterin in den Vereinigten Staaten. Beide sind jetzt 80 und beide blicken wirklich auf ein langes Leben zurück, wo sie viel erlebt haben und wo sie auch viel bewirkt haben. Ich will mal ganz vorne anfangen. Der Dylan stammt aus einem kleinen Ort im Bundesstaat Minnesota in den Vereinigten Staaten. Mhm. Seine beiden Eltern sind türkisch bzw. ukrainisch stämmige Einwanderer und zwar 1905 aus Odessa. Und das muss man deshalb so ein bisschen erwähnen, weil 1905 in Odessa etwa ein Drittel der Bevölkerung Juden waren und es dort eine große zionistische Bewegung gegeben hat, die, wie man weiß, sozusagen gen Palästina strebte und das Ziel hatte, Auswanderung zu organisieren, eben nach Palästina oder Syrien. Und 1905, also das Jahr, in dem seine beiden Eltern ausgewandert sind, ist es in Odessa zu schweren antijüdischen Pogromen gekommen. Und diese Pogrome haben eine Ausreisewelle provoziert. Und in diese, ich sag mal, jüdische Auswandererfamilie aus Odessa kommend, also aus dem uralten osteuropäischen Odessa, stammt sozusagen Bob Dylan ab, der geboren wird als Robert Allen Zimmermann. Und das färbt auf das Kind ab. Also diese Geschichte der Eltern, die spiegelt sich eben auch in dem Kind wieder. Und wenn man sich jetzt überlegt, warum der eigentlich so geworden ist, wie er ist und warum er sich immer auf die Seite der Bürgerrechte gestellt hat, immer sich sozusagen eingesetzt hat für Freedom und für Freiheit und wie man das also in Amerika dann entsprechend auch macht, da ist eben tatsächlich viel wiederzuerkennen aus dem, was er als Kind von seinen Eltern sicherlich nonverbal und verbal mitbekommen hat. Und er lebt halt in einem Bundesstaat, der ganz oben an der Grenze zu Kanada liegt. Das ist der 32. Bundesstaat der Vereinigten Staaten, also das 32. Mitglied. Der ist als 32. beigetreten damals. Es gibt zwei einigermaßen große Städte, nämlich Minneapolis und St. Paul. Und die Gesamtbevölkerung in diesem insgesamt Bundesstaat sind 5,5 Millionen. Also wirklich relativ wenig. Und die meisten von denen sind deutschstämmig. Also 34%, also mehr als ein Drittel, und ein weiteres Drittel kommt aus anderen europäischen Staaten. Ja. Und das heißt, er wächst in dieser jüdischen geflohenen Familie auf im Umfeld von einer relativ deutschen Kultur und im Umfeld einer sehr stark christlichen Religionsausübung, sehr stark religiös geprägt, wie im Übrigen die gesamten Vereinigten Staaten, die man ja nur versteht, wenn man akzeptiert und mitkriegt, dass eben dort 60 Millionen radikale Christen wohnen. Die
das macht man sich immer nicht klar, ne?
Ja, ja, die bei uns alle Ärger mit dem Gesetz hätten, ja. Ja, das, so, und da lebt er also auf. Er geht auf die Highschool und auch auf der Highschool ist schon klar, der Typ macht nur Musik. Der sitzt da immer mit so einer Gitarre herum und singt vor sich hin, versucht Lieder nachzusingen, wie das halt Jugendliche machen. Er geht dann in die auf die Universität in St. Paul. Aber auch dort ist eigentlich von Studium keine Rede. Er musiziert immer nur und er lernt im Grunde genommen zwei Personen kennen, die jeder, der mal eine Gitarre in der Hand hatte, wird diese Namen kennen. Das ist der eine ist Pete Seeger und der andere ist Woody Guthrie.
Woody Guthrie habe ich tatsächlich schon mal gehört, Pete Seeger noch nicht. Aber ich hatte auch noch keine Gitarre.
Pete Seeger ist so ein der hatte nur eine alte Gitarre in der Hand und stellte sich irgendwo hin und sang die alten Folksongs der amerikanischen Bevölkerung im 18., 19. Jahrhundert. Also die der Farmarbeiter, die Lieder, die Baumwollpflücker gesungen haben und so. Er hat relativ wenig eigene, wenn überhaupt eigene Kompositionen gemacht. Er hat eher so mit anderen zusammengespielt. Mhm. Und Woody Guthrie hatte seinen Sohn Arlo Guthrie, der hat dieses berühmte Lied geschrieben, Alice's Restaurant, das möge man sich bitte anhören, gibt's bei YouTube in unterschiedlichen Versionen, dauert in der längsten Version 15 Minuten, wow. Ist aber eine wunderbare Geschichte und das kann man sich sehr schön anhören und um mal so ein bisschen auch die politische Richtung klar zu machen, die Gitarre von Woody Guthrie, die hatte einen großen Aufkleber und da stand drauf, This Machine Kills Fascists. Also diese Maschine bringt Faschisten um. Und diese beiden Personen, die haben Bob Dylan massiv geprägt. Im Übrigen muss man auch kurz erklären, warum er eigentlich Bob Dylan heißt und nicht weiter Robert Aaron Zimmermann.
Weil es sich nicht so gut verkauft. Also
ja, das verkauft sich nicht so gut, aber da musst du erstmal auf Bob Dylan kommen. Also stimmt. Robert und Bob, das ist klar, aber wie kommst du dann auf Dylan? Und vermutlich ist es so, dass er zurückgeht auf den walisischen Dichter Dylan Thomas. Und dieser Dylan Thomas lebte bis 1953. Der verfasste Gedichte und Theaterstücke, schrieb großartige Essays.
Do not go gentle into that good night.
Genau, und der Dylan war eben früher schon auch literarisch sehr gut. Und ja. Er war eben jemand, der Texte schreiben konnte, die eben andere nicht schreiben können. Und dabei ging es ihm erst in zweiter Linie um eine gute Musik. Also er war eigentlich erst ein Literat. Und deswegen hat er 2016 den Literaturnobelpreis bekommen und hat damit natürlich etwas ausgelöst, was die einen abartig finden. Die einen haben gesagt, sag mal, habt ihr sie jetzt noch alle? Geht's noch? Ja, und die anderen haben gesagt, endlich, es wurde aber wirklich Zeit. Ja. Weil eben, wenn man diese Texte, die teilweise elendlich lang sind, die auch relativ schwer zu übersetzen sind mitunter, aber wenn man die dann mal verstanden hat und wenn man sie sich sozusagen richtig durch den Kopf hat gehen lassen, dann merkt man eben, dass sie literarisch wirklich sehr gut sind und dass sie auch etwas zu sagen haben. Und dass da jemand an der Schreibmaschine gesessen hat, der wirklich außergewöhnlich ist. Und dieses Außergewöhnliche, das merkt man eben schon ganz früh. Das ist jetzt nicht einfach, wie soll ich sagen, also das kommt nicht so mit der Zeit, sondern das hat er wirklich als Talent geschenkt bekommen. Und das nutzt er aus und das setzt er ein. Und das fängt mit 10, 12, 13 Jahren an. Da war ihm klar, oder sagte er, es war ihm klar, angeblich, ich werde Sänger.
Ja.
Und seine Eltern haben dann gesagt, na gut, also du gehst jetzt einerseits zur Schule, andererseits schenken wir dir jetzt Musikinstrumente oder besorgen dir irgendwelche Möglichkeiten, dass du das weitermachen kannst. Mhm. Und gleichzeitig ist natürlich 50er Jahre, von denen wir jetzt sprechen, auch eine Zeit, in der man wirklich musikalisch wirklich tolle Sachen mitbekommen konnte. Ich sag mal, Bill Haley and his Comets, ja, Rock Around the Clock, das war eine völlig neue Art und Weise, Musik zu machen. Die fand der Typ großartig. Ja. Dylan war großer Anhänger und Fan von Sammy Davis Jr., der natürlich auch die Charts rauf und runter beherrscht hat, aber auch The Great Pretender von den Platters oder natürlich Elvis Presley. Also es gab zu der Zeit einen Aufbruch in der Musik nach dem Zweiten Weltkrieg in den Vereinigten Staaten, basierte so ein bisschen auf dem Swing. Das war eine Mischung aus Folk, Swing und dann kam Rock'n'Roll dazu. Also es war so ein bisschen von allem etwas. Aber der richtige Folksong, also das, was man so kennt, auch in Deutschland dann später, ich sag mal Hannes Wader oder sowas, ja. Oder von mir aus auch Reinhard May, also eine Gitarre und ein Mikrofon und fertig, mehr steht da nicht auf der Bühne. Das kam erst ein bisschen später. Die waren also in den 60ern dann tatsächlich hoch. Mhm. Und die, ich sag mal, das große Aufkommen, das hängt zusammen mit der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Also wenn jemand Lust hat, möge er bei YouTube mal gucken, March of Washington oder diese großen Aufmärsche, die dann stattgefunden haben, um die Gleichberechtigung von Schwarz und Weiß herzustellen in den Vereinigten Staaten. Und da marschierten nicht nur Martin Luther King mit am Anfang, sondern eben auch Politiker. Es war Malcolm X war so der Gegenspieler, am Schluss aber auch sein Freund. Und dabei war eben auch fast immer Bob Dylan gemeinsam mit John Baez. Und die sangen dann mit 300.000 Leuten We Shall Overcome oder Blowing in the Wind, das ist von Bob Dylan. Mhm. Das sind Hymnen geworden.
Ja, ihr kennt sogar so einen Banause wie ich. Also ich muss sagen, Banause, also ich kann mit seiner Musik nichts anfangen. Das ist halt ein Musikstil, der mir nicht gefällt. Aber selbst diese Songs kenne ich und kann sie so zum Teil wahrscheinlich sogar mitsingen. Ja.
Ja, die kennt jeder, aber sie haben eben einen unglaublich großen Einfluss gehabt. Mhm. Weil das ist natürlich eine Verbindung, wenn du so ein Lied schreibst und ich sag mal, bei Washington waren, glaube ich, 1 Million Leute oder sowas und die zwei stehen da vorne am Mikrofon und das hallt dann eben über dieses ganze Memorial rüber und du siehst bis zum Horizont nur Leute, die das Lied mitsingen, das macht was mit dir und das hat eben dazu geführt und das will ich jetzt auch mal durchaus als Kritik einführen, dieser Typ ist eigentlich charakterlich menschlich nicht zu ertragen. Also ich habe wiederum Freunde, die waren vor ein paar Jahren in einem Konzert von ihm in Amsterdam und die haben da unglaubliche Kohle auf den Tisch gelegt. Das waren also ein ordentlich dreistelliger Betrag und der Typ steht die ganze Zeit mit dem Rücken zum Publikum und sagt nicht einen einzigen Ton. Der spielt nur seine Songs runter. Die Band guckt das Publikum an, aber er selber steht also mehr oder weniger an der Seite mit dem Rücken zum Publikum und macht keinerlei Kommunikation mit denen.
Ihr das heißt, du könntest dir genauso gut eine Platte von ihm anhören, oder?
Ja, genau. Ihr haltet auf jeden Fall die Klappe. Und noch so ein bisschen bezeichnend ist die Entscheidung, dass er den Literaturnobelpreis bekommt, wird irgendwann im Herbst 2016 bekannt gegeben und kurz danach oder wenige Stunden nach der Bekanntgabe muss er ein Konzert geben in Las Vegas und er sagt, er kommt also auf die Bühne und sagt, Hello Las Vegas. Das sind die berühmten drei Worte. Mhm. Und dann riefen ein paar Fans unten, Nobelpreis, Nobelpreis. Und dann sagt er überhaupt nichts, sondern sagt nur Silent. Ja. Geil. Da kann man jetzt natürlich geil zu sagen, aber auf der anderen Seite, es ist auch relativ arrogant. Und ja,
so geht man eigentlich nicht mit seinen Fans
um. Eigentlich nicht, nein. Ja. und da hat er auch einen riesen Bohai drum gemacht, dass er da nicht hinfährt und da hat er es ja auch nicht gemacht. Er hat sich also nicht persönlich entgegengenommen und es ist also wirklich Wahnsinn. Aber die Begründung der Jury, warum Dylan eben tatsächlich eine Ikone ist, ist eben sein unglaublich großer Einfluss auf die zeitgenössische Musik. Er habe Epen verfasst wie einst Homer, der antike griechische Dichter. Und im Grunde genommen ist er ist sozusagen der Produzent von Hymnen. Und genauso wie Homer, der hat auch Hymnen geschrieben als Lobpreisungen auf die griechischen Gottheiten. Aber Dylan wurde auch mit Ovid verglichen. Das ist einer der großen römischen Poeten in der klassischen Epoche um die Zeitenwende, also um die Jahrtausend, um die Jesu Geburtszeit. Also die Jury, und das sind ja keine Blöden, die da sitzen, und das sind wirklich ausgewiesene Literaturwissenschaftler, die halten ihn halt für einen der ganz, ganz großen Dichter unserer Zeit. Und der sei nun dringend, ich sag mal, auszuzeichnen mit diesem doch sehr angesehenen Preis. Und wenn wir jetzt feststellen, der Mann wird in diesen Tagen 80, dann muss man schon auch sagen, er ist immer noch derjenige, der einen Namen hat. Er ist immer noch in der Singer-Songwriter-Szene zugegen. Er gehört immer noch zu denen, die sich nach wie vor und völlig unbeirrt auf Antikriegsdemos zeigen, die für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern oder für die Geschlechter insgesamt einsetzt, der die Gleichberechtigung von Schwarz und Weiß haben will und der gegen Rassismus singt und so weiter und so fort. Also es ist ein Interpret einer bestimmten Protestform, die wirklich mittlerweile zeitlos ist.
Und eigentlich ja auch ganz spannend, dass er so sehr für Gleichberechtigung eintritt, also eigentlich sehr vernünftige Motive hat und sich dann aber gleichzeitig, privat sozusagen verhält wie ein Arschloch.
Ja, also ich habe neulich übrigens auch ich will jetzt nicht so viel Werbung machen für die Mediathek von ARD und ZDF, aber da gibt's eine sehr lohnenswerte Dokumentation mit Jean Baez und die wird auch gefragt, wie das war mit ihm und können Sie sich vorstellen, mit dem jetzt nochmal irgendwie einen Song aufzunehmen, und sagt sie, ja, dann würde er wahrscheinlich also kaum verständliches Zeug vor sich hin brabbeln, aber dann irgendwie doch ja sagen. Also so und er muss tatsächlich auch privat kennen wir den ja nicht, aber er ist halt eine schwierige Figur.
Sind wir das nicht alle?
Könnte sein.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und die passende Sendung Eine Stunde History. Die läuft am 24. Mai 2021 auf DLF Nova.
Wer redet, ist nicht tot.